Zeit der Anbetung, die wir jetzt hatten. Wir loben dich und wir preisen dich und dir sehr alle Ehre. Für alles Gute, das du jetzt getan hast und das du noch tun wirst, Herr. Vater, ich gebe jetzt diese Zeit und mein ganzes Ich zu dir. Und ich bitte dich in Jesu Namen um deine Hilfe, um Kraft, dein Wort zu verkündigen. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte in meinen Mund legst, damit ich Dinge so ausspreche, wie du das haben magst, Herr, in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, Martin Luther hat ja ganz viele Dinge gesagt, unter anderem soll er auch gesagt haben, die Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Ich finde das einen ganz interessanten Ausspruch. Nur je tiefer wir in dem Wort graben, desto mehr kann der Duft herauskommen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Zum einen kann man einfach mal vorne anfangen und dann bis nach hinten durch, um einfach mal so einen groben Überblick zu haben, um einfach den Kräutergarten so anzuschauen und zu sehen, was wächst da alles. Und dann kann man sich die einzelnen Kräutlein so herauspflücken, kann die nehmen, kann sie entweder gleich frisch verarbeiten und kann sie, weiß ich nicht, in den Braten hinzugeben, wo es dann wieder einen ganz anderen Geschmack hat. Man kann es einfach nur in den Händen zerreiben und dran riechen. Man kann einen Tee aufgießen, wo man wieder ganz einen anderen Geschmack dann hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten dann, mit diesen Kräutlein umzugehen. Und ich glaube, jede einzelne dieser Möglichkeiten hat seine Daseinsberechtigung und hat einen ganz wichtigen Punkt. Und wie ich auf das heutige Thema so gekommen bin, da ist mir eingefallen, vor vielen Jahren habe ich mal ein Buch gelesen, also dazwischen auch ab und zu eins, aber eines, da ist mir so ein kleiner Satz ist mir da in Erinnerung geblieben und der begleitet mich schon seit Jahren, muss ich echt sagen. Und zwar war, ich weiß den Titel nicht mehr, spielt auch keine Rolle, auf alle Fälle ging es da um ein Tagebuch von einem Pater. Und unter anderem stand da drin, und nach dem Mittagessen bin ich wieder in die Sakristei gegangen, habe dann die Bibel aufgeschlagen, habe über einen Psalm gebetet und nach vier Stunden über den Psalm gebetet habe, ging ich dann irgendwie eben seiner anderen Arbeit und Aufgabe hinterher. Und da habe ich mir gedacht damals, war bestimmt der Psalm 119, schafft man das? Nein, war es nicht. Ich habe damals nachgeschaut, er hat das geschrieben, was das für ein Psalm war und ich weiß den Psalm nicht mehr, aber das war irgendwie so eine Spalte in der Elberfelder Übersetzung, so eine Spalte. Ich sage einfach mal Psalm 32. So eine Spalte. Und wie schafft man das jetzt? Über so eine Spalte, über so 15 Verse oder 20 Verse, 4 Stunden lang darüber nachzusinnen und darüber zu beten. Wie geht das? Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie man sowas können kann. Ich schaffe das nicht. Aber wir beten jetzt nicht 4 Stunden über einen Bibelvers. Aber ich möchte euch vorlesen aus Lukas 7 und ein Protokoll eines Wunders mal miteinander reiben. Und schauen, ob wir es zum Duften bringen und mal schauen, welche Sinne dann bei uns bewegt werden. Die Auferweckung des Jünglings von Nain, beginnend ab Vers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und berührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Ehrfurcht und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in die ganze Umgegend. Lasst uns dieses Kräutlein einfach einmal ein bisschen miteinander reiben und mal schauen, welcher Duft herauskommt. Lasst uns da ganz zu Anfang nochmal beginnen in Vers 11. Das geschah bald darauf. Jetzt müssen wir nochmal kurz schauen, ein Vers, ein Abschnitt vorher. Was war denn vorher? Weil scheinbar hängt es ja irgendwie damit zusammen, wenn da jetzt notiert ist, und bald darauf war diese Situation. Was war denn zuvor? Zuvor war die Heilung des Dieners eines Hauptmanns. Da war Jesus mit seinen Jüngern in Kapernaum, wo da ein Hauptmann zu ihm kam und ihm eben um ein Wort gebeten hat. Und wo dann in Lukas 7, Vers 9 geschrieben steht: Selbst in Israel habe ich nicht so einen großen Glauben gefunden. Das war also der Ausspruch von Jesus über diesen Hauptmann. Also er hat das sehr großen Glauben hat er gefunden. Und da ist also zunächst diese Situation, dass also diese große Freude über diese Heilung des Dieners ist, aber auch über ein Kapitel vorher, in Kapitel 6 steht auch, und er heilte alle. Also das hat diese Volksmenge, diese Jünger, wo Jesus begleitet hat, wo sie da gingen in Richtung Tor von der Stadt Nein, hat das begleitet. Also das, was die da erfahren haben, die Tage, die Wochen vorher, da waren große Heilungen. Da war die Heilung von dem Diener, wo nicht mal Jesus den Diener berührt hat, nicht mal ganz speziell für ihn ein Gebet gesprochen hat und ihm die Hände aufgelegt hat, sondern wo einfach nur der Glaube seines Herrn ausgereicht hat, damit der Diener geheilt wird. Das hat diese Leute begeistert und diese Freude war mit denen, wo sie in Richtung Nein marschiert sind. Die Distanz von Kapernaum nach Nein sind ungefähr 50 Kilometer. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht an einem Tag vollbracht worden ist, sondern dass die dann auch abends im Lagerfeuer gesessen sind und sich einfach da nochmal unterhalten haben. Du, wie waren dies und wie ist denn jenes? Und diese Heilung haben wir erlebt und das haben wir erlebt und dass Jesus sie auch lehrte dann abends am Lagerfeuer. So stelle ich mir die Situation vor. Und dann ist er in dem Bild, dass da diese Freude in diese Stadt hineinzieht und auf der anderen Seite kommt ihnen was entgegen, genau das totale Gegenteil. Kommt ihnen der Tod entgegen, kommt ihnen Schmerz entgegen, Leid entgegen, kommt ihnen diese Frau entgegen, die Witwe ist. Und auch hier, in dem, was da entgegenkommt, ist auch eine große Volksmenge mit dabei, steht geschrieben. Also das sind jetzt ja nicht nur so ein kleiner Trauerzug mit 15 Leuten, ja, sondern eine große Volksmenge. Und eine große Volksmenge, da steht jetzt keine Zahl mit dabei, aber da stelle ich mir mindestens ein paar hundert Leute vor, ja, die dem Trauerzug da so folgten und dem Zug von Jesus so entgegengehen. Und was finden wir in diesem Trauerzug alles? Da haben wir jetzt zum einen haben wir da als zentrale Person natürlich die Frau, die Mutter von dem Toten, die begleitet wird von ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat, die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate, aber auch mit ihrem Blick, den sie hat für ihre Zukunft. Da ist zum einen die Situation, dass sie sagt: Warum sind mir meine Liebsten genommen worden? Warum wurde das zugelassen? Warum ist es genau so? Diese Fragen beschäftigen sie. Das kann ich mir einfach gut vorstellen, wenn ich mich da hineinversetze in diese Mutter, die ihr Wichtigstes verloren hat, die ihre Familie verloren hat und jetzt im Prinzip alleine da ist. Da ist aber dann auch das, was sie begleitet, die Last, da, ich sage mal so, was sagen denn die Leute über mich? Wenn wir da ein bisschen tiefer hineinschauen, dann, mir ist das vorher noch eingefallen, da war mal die Situation, dass Jesus gefragt worden ist, wo so ein krankes Kind gegangen ist. Jesus, wer hat denn jetzt eigentlich gesündigt? Hat das Kind gesündigt, dass es jetzt auf Dauer krank ist, oder haben die Eltern gesündigt, dass das Kind krank geboren worden ist? Also das sind Dinge, wo die Gesellschaft damals bewogen hat, wo einfach drin war, also wenn Leid, Krankheit, Tod, Schicksalsschläge kommen, da muss irgendwo Sünde sein. Wer hat gesündigt? Hat sie, hat die Witwe, hat die Mutter, hat die gesündigt? Oder war es der Sohn? Oder war es der Ehemann? Wo liegt da Sünde? Und wenn wir uns dann so reinschauen in die Volksmenge, wo diese Frau gesehen hat, wurden ja auch begleitet von diesen Fragen. Warum passiert der sowas? Warum passiert der sowas? Da ist bestimmt Sünde. Da muss irgendwas sein. Vielleicht Gedanken der Anklage. Selber schuld. Aber auch Gedanken der eigenen Rechtfertigung. Bei mir ist ja keine Sünde. Bei mir läuft ja alles gut. Ja, mir wird ja kein Lieber weggenommen. Also bin ich kein Sünder bei mir. Ich bin ja einigermaßen gerecht. Was sehen wir noch in diesem Zug? Oder welche Parallelen finden wir zu unserem Umfeld? Wenn wir so schauen, weil wir sehen ja zum einen da die leidtragende Mutter und zum anderen die anderen Leute, die schauen auf sie. Und wie oft sind denn wir selbst mit dabei, wo wir schauen auf Leute, die leiden oder die Leid haben? Oder wie ist es, werden nicht wir auch gelegentlich mal angeschaut und mit den unterschiedlichsten Gedanken der Leute konfrontiert, vielleicht direkt konfrontiert, oder wir denken uns das nur, was die wohl denken über mich und über uns. Die Frau, die Mutter hat ihre Pläne auch geschmiedet, als sie noch jung war, einige Jahre vorher, und hat gesagt, läuft alles gut. Mann, Kinder, ist da alles gut? Läuft da alles auf Spur? Und dann Schicksalsschlag. Ich meine, in unserem Leben widerfährt uns das ja gelegentlich auch, und es müssen nicht immer diese harten Dinge sein. Ja, du hast vielleicht einfach ein ganz banales Beispiel. Du hast Hochzeitstag, der Mann kommt abends nach Hause und du sagst, oh, ich bereite ihm mal ein gutes Essen vor. Ja. Und dann bereitest du alles vor und den Braten in den Ofen, alles wunderbar. Und dann kommt irgendwas, weiß nicht, eine gute Freundin ruft an und du vertiefst dich mit ihr am Telefon und irgendwie vergisst du den Braten und der Braten verbrennt. Warum das alles? Ich habe es gut gemeint. Ich habe doch gute Dinge gemacht. Ich habe gute Absichten. Und jetzt das. Wie kann das passieren? Und das sind dann manchmal ganz andere, so ganz einfache Dinge, die uns selbst dann einfach aus der Bahn werfen, wo wir dann sagen, oh Mann, warum das? Warum passiert mir das? Seid getrost, da kommt immer jemand entgegen. Und zwar dir, ganz persönlich, kommt jemand entgegen. So wie es auch bei dieser Frau war. Und die ist nicht ganz aktiv auf Jesus dann zugegangen und hat gesagt, ah, hilf mir mal. Sondern es war in der Situation sogar ganz andersrum. Dass das Herz von Jesus über diese Situation bewegt worden ist. Nicht, weil sie ihn angefleht hatten. Sie kannte ihn gar nicht. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, die Frau, die Witwe, mit allem, was sie da gerade hat, in der Situation, wo sie da gerade drin steckt. Und dann kommt scheinbar ein total Fremder, Ein Wildfremder kommt zu ihr hin und sagt was? Weine nicht. Also kann man sich das vorstellen? Wie der Wildfremder, wie sie dann, welche Gedanken sie hatte, welche Worte ihr vielleicht sogar auf dem Mund lagen. Und da ist mir eingefallen die Situation, wo in Johannes 5, Heilung am Teich Bethesda, wo der Herr einen Kranken fragt, willst du gesund werden? Ja, habt ihr vielleicht das Bild, da war dieser Teich, wo viele Kranke drumherum liegen. Und zu einem, warum genau zu diesem einen, weiß ich auch nicht, aber zu einem geht Jesus hin und sagt, willst du gesund werden? Und der liegt da seit 38 Jahren und wartet darauf, dass ihn irgendeiner in das Wasser reinwirft, wenn sich das Wasser bewegt. Und so das erste Wort von dem Kranken ist, Herr! Herr! Kann man sich vorstellen, was in diesem Herr alles mitschwingt? Seine ganzen 38 Jahre hängen an diesem einen Wort. Herr, wie kannst du das? Warum fragst du mich genau das? Was meinst du, warum ich da bin? Punkt, 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 Punkt. Also da hängt so viel drin in diesem einen Wort. Ich kann mir vorstellen, die Witwe hat ein ähnliches Wort oder einen ähnlichen Gedanken gehabt. Wie kannst du jetzt in dieser Situation zu mir sagen, weine nicht? Wie kannst du? Jesus geht dann zu der Bahre und es steht, die Träger aber standen still. Ist auch nochmal so ein Bild. Da sind jetzt diese Träger und die haben diese Bahre mit dem Toten drauf. Und was war deren Aufgabe? Deren Aufgabe war, von A nach B zu gehen. Den Toten zu Grabe zu tragen. Und zwar ganz genau ihr Ziel zu verfolgen und sie durften nicht anhalten dabei. Das war nicht vorgesehen in dem Totenzug. Sie mussten einfach ihrer Aufgabe gerecht werden. Mussten das tun, was sie immer taten. Sie mussten, oder man sieht da in diesem Sohn all die Hoffnungen, all die Ziele, all die Wünsche, die förmlich zu Grabe getragen werden, denn das ist